SWR 2 Tandem.
Wenn in weit entfernten tropischen Ländern Epidemien wie das Ebola-Fieber ausbrechen, das 2015 in Westafrika über 11.000 Menschen das Leben kostete, ist es schrecklich und für uns kaum vorstellbar. Seuchen wie die Pest, Pocken, die Ruhr oder Cholera gehören hierzulande schon lange der Vergangenheit an. Doch vor gerade mal 50 Jahren trat in Marburg an der Lahn eine unbekannte Krankheit auf, die die Bewohner der alten Universitätsstadt monatelang in einen Ausnahmezustand versetzte. In uns und um uns heißt ein Buch, in dem die Freiburgerin Friederike Moos ihre bedrückende Begegnung mit dem tödlichen Virus schildert. Claudia Heisenberg hat sich mit ihr gemeinsam auf Spurensuche begeben.
9 Patienten liegen in der Isolierstation der Inneren Medizinischen Universitätsklinik Marburg. Hinter diesen Fenstern kämpfen die Ärzte gegen eine Krankheit, die in Europa bisher noch nicht beobachtet wurde, deren Ursprung und Erreger noch unbekannt sind. Möglicherweise handelt es sich bei den Erkrankungen um Gelbfieber. Das aber kann nur eine virologische Untersuchung klären.
Die unbekannte Krankheit, die im Sommer 1967 in Marburg ausbricht, versetzt die Einwohner der beschaulichen Stadt an der Lahn monatelang in Angst und Schrecken. Am 15. August wird der erste Patient ins Krankenhaus eingeliefert. Die Symptome weisen auf eine schwere Sommergrippe oder eine Salmonelleninfektion hin, aber entsprechende Viren oder Bakterien lassen sich nicht nachweisen. Eine Woche später liegen bereits 9 Menschen auf der Isolierstation. Vor dem Gebäude spricht ein Fernsehreporter der Hessenschau mit dem Direktor der Klinik, Professor Gustav Adolf Martini.
Herr Professor Martini, ist die Krankheit inzwischen identifiziert worden?
Nein, sie ist nicht identifiziert worden bisher.
Können Sie etwas zu den Symptomen dieser bisher noch nicht geklärten Krankheit sagen, sodass eventuell auch der Laie erkennen könnte, dass er sich zum Arzt begeben sollte?
Ja, die Krankheit beginnt mit sehr starken Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, dann einer sehr ausgeprägten Bindehautentzündung, Übelkeit, die auch mit Erbrechen einhergehen kann, Durchfällen und schließlich einem Hautausschlag, der ähnlich aussehen kann wie ein Masernausschlag.
Es stellt sich heraus, dass alle Patienten, die auf der Isolierstation untergebracht sind, bei den Marburger Beringwerken angestellt sind. Und dass sie alle Kontakt mit grünen Meerkatzen aus Uganda hatten, die für die Produktion von Impfstoffen gegen Kinderlähmung und Masern auf dem Werksgelände gehalten werden. Direkt über den Räumen mit den Affenställen arbeitet die damals 19-jährige Friederike Moos.
Es fing eigentlich so an, dass wir hörten, dass Tierpfleger krank waren. Das haben wir aber nicht sehr ernst genommen. Also man kann ja mal krank sein. Und wir wunderten uns nur, dass wir das überhaupt wussten. Also normal würde man da nicht drüber sprechen. Und dann war einer nach dem anderen plötzlich krank innerhalb von 2 Tagen. Und das war komisch, aber wir haben uns da eigentlich noch nichts bei gedacht. Das waren, was man so, wenn man nachgefragt hat, waren das auch so grippeähnliche Symptome. Wir waren nur stutzig, dass da das doch irgendwie viele sind, die da jetzt auf einmal krank werden. Aber wir haben uns überhaupt nichts Böses dabei gedacht.
Friederike Moos ist gerade dabei, ihre Lehre zur Biologielaborantin abzuschließen und arbeitet auf eigenen Wunsch in der Gewebekultur. Da sie extrem schüchtern und darum nicht gern unter vielen Menschen ist, gefällt ihr das abgeschiedene Labor, wo sie nur mit einer Handvoll Kollegen zu tun hat. Alle anderen Betriebsangehörigen dürfen die Räume höchstens nach Anmeldung betreten.
Also wir haben aus dem Affenstall morgens die rauspräparierten Nieren von den Affen geholt, immer in so Petrischalen. Da gab es so ein Fensterchen zum Affenstall und da wurde uns das durchgereicht. Dann sind wir hoch und dann haben wir uns eingeschleust, das war ein Schleusenbetrieb. Und dann haben wir diese Nieren im Laufe des Tages präpariert. Und dann werden die weitergegeben und es wird Poliovirus oder Masernvirus draufgegeben und dann wird das gezüchtet und dann wieder abgegossen, gereinigt und daraus wird dann der Impfstoff gemacht.
In der Spülküche des Labors, wo Petrischalen, Glaskolben, Reagenzgläser, Pinzetten und andere Geräte gereinigt und wieder sterilisiert werden, ist Marga Söhnlein angestellt. Seit sie 16 ist, arbeitet sie bei den Beringwerken als Hilfskraft und will dort in Kürze eine Lehre beginnen. Die junge Frau ist gerade erst von einer schweren Bronchitis genesen, als sie an einem Montagmorgen Mitte August wieder auf der Arbeit erscheint.
Und den Fehler, den ich gemacht habe, was man ja nicht wusste, dass man krank wird, ich habe immer die Angewohnheit gehabt, mich am Auge zu reiben. Mache ich heute noch. Und das waren die Schleimhäute am Auge, die mir dann die Krankheit gebracht haben. Also es fing mit ganz, ganz schlimmen Kopfschmerzen an, dann Brechen, Durchfall und Fieber. Das war den Montag, fing das schon an. Und am Dienstag wollte ich mich anziehen, sagt meine Mutter, und wollte arbeiten gehen. Und dann hat sie mich aber wieder ins Bett zurückgeschickt, weil ich hatte Angst, entlassen zu werden, weil ich ja erst krank war. Und dann ging gar nichts mehr bei mir. Der Fieber stieg auch auf über 40, fast 42. Und dann war ja die Ärztin da und die sagte, ja, es wären schon welche in die Klinik, also ich müsste auch ins Krankenhaus. Sie nehmen an, dass es eben die Ruhe wäre.
Mysteriöse Erkrankung von 11 Angestellten, titelt die Marburger Lokalzeitung am 24. August 1967. Tatsächlich stehen Ärzte und Wissenschaftler vor einem Rätsel. Sämtliche Vermutungen über die Ursache der Krankheit laufen ins Leere. Der Verdacht auf Ruhe lässt sich genauso wenig bestätigen wie eine Gelbfieberinfektion. In den Beringwerken werden die Mitarbeiter auf Betriebsversammlungen regelmäßig über den Krankheitsverlauf ihrer Kollegen informiert.
Es war relativ schnell klar, dass das was mit den Affen zu tun hatte, weil alle Tierpfleger, die die Affen getötet hatten, erkrankt sind und dann eben Menschen aus den Labors, die mit den Affengewebe zusammengearbeitet haben. Also das war relativ schnell klar, aber woher haben das die Affen? Das war ja noch nie vorgekommen und Affen gibt es schon ewig lang, also mit Affen wird schon dauernd gearbeitet in den Beringwerken. Wie kommt das hier zu uns? Also die Aufklärung passierte über solche Betriebsversammlungen.
Als bekannt wird, dass eine Laborantin und ein Tierpfleger verstorben sind, jagt eine Pressekonferenz die nächste. Mittlerweile sind auch im Frankfurter Paul-Ehrlich-Institut und in einem Labor in Belgrad Mitarbeiter erkrankt, die mit Affen aus Uganda gearbeitet haben. Friederike Moos?
Ja, ich hatte natürlich Angst, dass ich mich auch angesteckt habe. Aber viel schlimmer als die Angst, dass ich mich anstecke, war irgendwie mit der laufenden Zeit die, dass ich nicht wusste, habe ich mich noch angesteckt oder nicht. Das hat mich verrückt gemacht. Also ich bin dann abends um 5 nach Hause gegangen, habe mich aufs Sofa geworfen und habe geheult und habe gesagt, ich will auch krank werden. Und immer warten, immer gucken, dauernd in sich reinhorchen, das mache ich sowieso nicht so gerne. Da dauernd so aufpassen, ist man gesund, ist man nicht gesund und wo tut's weh, das mache ich nicht. Diese Unsicherheit, das hat mich eigentlich am meisten belastet.
Marga Söhnlein kämpft derweil in der Marburger Universitätsklinik um ihr Leben. 15 Kilo hat sie abgenommen, die Haare fallen ihr aus und sie bekommt am ganzen Körper einen juckenden Hautausschlag. Aufgrund des hohen Fiebers verbringt sie die meiste Zeit in einem Dämmerschlaf.
Ich kann mich nur an einen Doktor erinnern. Da habe ich schnell erfahren, der war aus England und der hatte ganz blaue Augen. Da kann ich mich wirklich noch dran erinnern. Und die Rückenmarkpunktion, die ich dann bekommen habe, da kam ich auch wieder zu mir. Und auch dann war ich wieder bewusstlos. Und dann die letzten 2 Wochen, da habe ich dann Punkte im Zimmer gezählt und so, weil ich ja nichts hatte. Gell? Die Bibel habe ich bekommen. Die habe ich dann von vorne nach hinten gelesen, ja, bis Radio kam.
Im Radio hört die 19-Jährige, der es nach 4 Wochen im Fieberwahn langsam wieder etwas besser geht, auch zum ersten Mal von der geheimnisvollen Affenseuche. Auf der Isolierstation liegen inzwischen 24 Patienten. 4 Menschen sind der Krankheit bereits erlegen.
Und da war eine Christel Fischer, ein junges Mädchen von 18 Jahren, die aushilfsweise da gearbeitet hat, kam dann ins Krankenhaus und starb. Und das habe ich im Radio gehört. Und dann habe ich gehört, wie viele gestorben sind, dann bin ich ausgerastet. Ja, es war schon ein ganz schlimmer Schock, da muss ich sagen. Da habe ich auch bis heute noch nicht richtig verkraftet, weil die waren tot, die waren weg und Beerdigung hat man ja keine mitgemacht. Da denke ich heute noch ganz viel dran.
Mein Chef, es war ganz tragisch, mein Chef, unser Chef, muss ich sagen, der saß vor uns, es gab viele Chefs in den Beringwerken, aber unser unmittelbarer Chef, der auch immer die Gewebekulturen kontrolliert hat, der am meisten Kontakt mit uns hatte, der saß direkt vor unserer Schleuse Und der wurde auch krank. Also das hat uns, glaube ich, irgendwie den Rest gegeben. Der war sowieso sehr kränklich, der hatte Vorerkrankungen, Neurodermitis würde man vielleicht heute sagen. Und der lief immer mit so feinen Lederhandschuhen rum, der konnte gar nichts Grobes anfassen. Also diese Glaskolben, die waren schon zu viel und der lief immer bei uns mit diesen Lederhandschuhen rum. Das ist eigentlich die traurigste Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob ich die erzählen kann. Die kann ich, immer wenn ich die lese, muss ich weinen. Und wenn ich erzähle, muss ich das auch.
Es geht Friederike Moos auch heute noch nahe, wenn sie an bestimmte Ereignisse im Sommer 1967 denkt. Einen Tag, nachdem ihr Vorgesetzter ins Krankenhaus eingeliefert wurde, wo er kurz darauf stirbt, bekommt sie den Auftrag, gemeinsam mit einer Kollegin das Büro und alle persönlichen Gegenstände zu desinfizieren. Auf Anweisung verfrachten sie seine Aktentasche und die feinen Lederhandschuhe in einen Dampfdruckapparat, der bei 120 Grad in 20 Minuten alle Keime abtötet. Als der Waschgang beendet ist, sind die Handschuhe auf Puppengröße geschrumpft.
Wir durften auch nicht mehr weiterarbeiten. Also die Produktion wurde ganz schnell abgebrochen. Wir mussten dann nur noch aufräumen, sauber machen, alles desinfizieren. Da haben wir vielleicht noch 3 Tage mit verbracht, jede Schublade auszuwaschen, jedes Besteck zu desinfizieren. Und dann saßen wir da, hatten wir eigentlich nichts mehr zu tun.
Trotzdem erscheinen Friederike Moos und ihre Kollegen jeden Morgen pünktlich zur Arbeit und vertreiben sich irgendwie die Zeit.
Wir waren ganz still im Aufenthaltsraum. Also wenn jemand gesagt hat, ich habe Kopfschmerzen, sind wir alle vom Stuhl gesprungen und haben gesagt, oh, geh gleich zum Arzt. Ich fasse dich jetzt auch lieber nicht mehr an. Mach's gut. Ich hoffe, dass du dir nichts eingefangen hast, so in dem Stil. Also es war ziemlich still und bedrückt und jeder hat sich mit sich selbst beschäftigt. Manchmal haben wir was zusammen gespielt, aber viel geredet haben wir nicht.
In ganz Marburg geht die Angst vor Ansteckung um. Ende August werden unter größten Sicherheitsvorkehrungen alle Affen in den Beringwerken getötet und die Kadaver von 235 Rhesusäffchen und 266 grünen Meerkatzen verbrannt. Das Gesundheitsamt ordnet strikte Quarantäne für die Kontaktpersonen aller Patienten an. Ihre Kinder dürfen nach den Sommerferien nicht in die Schule gehen. Ihre Wohnungen oder Häuser werden von sogenannten Verwesern gründlich desinfiziert.
Also wenn jemand wusste, man hat in den Beringwerken gearbeitet, dann sind die nicht mehr in den Bus eingestiegen, wenn es schlimm kam. Oder haben sich weit weggesetzt, so ganz unscheinbar. Also man hat schon gemerkt, dass man geächtet wird. Also da wollte niemand näheren Kontakt haben. Und ich hatte noch eine Prüfung in der Zeit und dann bin ich zu meinen Freunden gegangen. Wir haben uns immer im Chibo getroffen und da hat mir keiner die Hand gegeben. Symbolisch haben sie mir auf die Schulter geklopft. Schön, dass du fertig bist, gratulier dir und so. Und dann sind sie relativ schnell verschwunden. Also das hat man überall gespürt, ne?
Da es immer noch keine Erkenntnisse über den Erreger der Krankheit gibt, machen immer wildere Spekulationen und Gerüchte die Runde.
Herr Professor Henderson, nach meinen Informationen soll es sich nicht um ein Virus handeln, das man auf der Welt nicht kannte, sondern um ein Virus, das von den Engländern als Kampfvirus gezüchtet wurde und das durch einen unglücklichen Umstand an diese Ladung Affen geraten ist.
Ich bin damit konfrontiert worden. Ich kann dazu nur sagen, dass ich ein Kampfvirus dieser Art oder überhaupt ein Virus, das zum Kämpfen dieser Art verwendet werden könnte, nicht kenne. Ich halte diese Ansicht aber für nicht wahrscheinlich, denn die Übertragung und die Wirkungsweise dieses Virus würde es für meine Begriffe völlig ungeeignet machen, irgendwie als Waffe in Frage zu kommen.
Also es gab Panikreaktionen, dass Anfragen kamen, ob man Marburg noch besuchen könnte. Es gab auch was beim TÜV, dass der TÜV die Fahrzeuge von den Beringwerken nicht mehr inspizieren wollte. Also da gab es einige Reaktionen, aber genauso gut gab es auch andere Reaktionen. Aber es war so, dass wenn ein Krankenwagen kam Richtung Marbach oder zurück, dann sind eigentlich alle hellhörig geworden. Da haben sie gedacht, jetzt kommt wieder einer in die Klinik.
Seit Wochen arbeiten Wissenschaftler nun schon fieberhaft daran, den unbekannten Erreger aufzuspüren und schicken Blutproben der Patienten in alle Welt. Mitarbeiter der amerikanischen Seuchenbehörde nehmen das Material genauso unter die Lupe wie Virologen in Südafrika, dem Senegal, in England und den Niederlanden. Insgesamt 50 Forscher aus 8 Ländern fahnden schließlich unter Hochdruck nach dem Virus. Doch der Erfolg lässt auf sich warten. Marga Söhnlein ist unterdessen so weit genesen, dass sie durch eine Fensterscheibe der Isolierstation mit ihrer Familie reden kann.
Ich war drin, die waren draußen. Und ja, man hat sich eigentlich wenig erzählt, weil es ein bisschen schwierig war. Und die waren froh, dass ich am Leben war. Und ich war auch froh, dass ich am Leben war. Aber ich habe die Krankheit erst nach Jahren eigentlich richtig, wie soll ich sagen, meine Tochter Claudia hat immer zu mir gesagt, du weißt was, du hast immer erzählt, als wenn du Zahnschmerzen gehabt hättest und nicht so eine schlimme Krankheit. Ich sage, Kind, ich kann ja nichts erzählen, was ich nicht miterlebt habe. Was ich nur durch Erzählungen weiß. Nur die Schmerzen, da kann ich mich eben dran erinnern.
Während Marga Söhnlein nun das Schlimmste überstanden hat und nach 6 Wochen aus dem Krankenhaus entlassen wird, geht Friederike Moos weiterhin jeden Morgen pflichtbewusst zur Arbeit und harrt Tag für Tag 8 Stunden im Labor für Gewebekultur aus. Mittlerweile ist die 19-Jährige dort ganz allein. Sie telefoniert, liest, strickt und überlegt die ganze Zeit, ob sie sich krank melden soll.
Aber dann habe ich mir ausgemalt, wie soll ich das anstellen? Wenn ich jetzt sage, ich bin krank, dann kommt eine Lawine von sonst was über mich. Ich komme zum Betriebsarzt, ich werde untersucht, meine Wohnung wird desinfiziert. Und das alles nur, weil ich ein bisschen geschummelt habe. Da habe ich gedacht, das kann ich ja nicht bringen, das halte ich gar nicht aus. Diese Aufregung, diese ganzen Nachbarn im Haus, das ganze Haus wird desinfiziert, wenn ich jetzt sage, ich bin krank. Also mit einer normalen Grippe konnte ich da nicht kommen. Da hätte ich mir schon ein Bein brechen müssen oder irgendwas. Und da habe ich gedacht, soll ich das mal ein bisschen forcieren, habe ich zwischendurch überlegt. Aber ich wusste nicht, mit welcher Krankheit ich kommen könnte, um das nicht auszulösen.
Ende November 1967, gut 3 Monate nach dem Ausbruch der Epidemie, kann der unbekannte Erreger isoliert und identifiziert werden. Das fadenförmige Gebilde, das in Hamburg erstmals unter dem Elektronenmikroskop dargestellt wird, erhält den Namen Marburg-Virus. Es gehört zur Familie der Filoviridae, die von Affen übertragen werden und ist eng mit dem Ebola-Virus verwandt. Übertragungswege, Symptome und Verlauf der Krankheit sind ähnlich. Im November tritt in Marburg auch die letzte Infektion auf. Eine Frau, die ihren Ehemann während der Kur besuchte, hatte sich vermutlich beim Geschlechtsverkehr bei ihm angesteckt.
Und ich habe mich immer gefragt danach, also heute nicht mehr, gell? Aber danach habe ich immer gefragt, wo ist der Virus, wo ist er? Er war ja im Körper, gell? Und dann war ich immer am Überlegen, kann der so schnell weglaufen? Ja, so denkt man ja dann, wo ist er geblieben? Aber er ist ja nicht mehr da. Und dann habe ich immer nachgefragt, hat er sich versteckelt? Kann er wieder rauskommen? Kann ich es wiederbekommen?
Insgesamt 31 Menschen wurden 1967 von der Außenwelt abgeschirmt, auf Isolierstationen in Marburg, Frankfurt und Belgrad behandelt. 7 von ihnen haben die Krankheit nicht überlebt. Marga Söhnlein wird gemeinsam mit anderen Betroffenen nach dem Krankenhausaufenthalt mehrfach zur Kur geschickt, um wieder zu Kräften zu kommen. Nach einem Jahr kehrt sie an ihren alten Arbeitsplatz bei den Beringwerken zurück.
Und dann sind wir versuchsweise arbeiten gegangen, halben Tag erstmal und später dann einen ganzen Tag. Und das habe ich aber nicht geschafft gehabt. Und dann bin ich einen halben Tag wieder arbeiten gegangen. Wir haben auch Liegestühle hingestellt bekommen, konnten mittags in der Mittagspause schlafen. Durften uns ausruhen. Das war uns alles gegeben, ja. Und das fand ich auch sehr schön. Aber trotzdem habe ich es nicht geschafft, den ganzen Tag arbeiten zu gehen. 68 habe ich dann aufgehört bei Behrings, weil ich eine kleine Tochter bekommen habe. Die dann aber auch untersucht wurde auf Marburg-Virus. Aber die war kerngesund, Gott sei Dank.
Sie selbst leidet allerdings bis heute unter den Spätfolgen des Marburg-Fiebers, das ihr Gehirn geschädigt hat. Sie ist vergesslich und kann sich nur schlecht konzentrieren, hat Probleme mit dem Rechnen und der Rechtschreibung.
Beeinflusst hat es mein Leben schon, weil ich durch dies, was geblieben ist, dieses Rechnen und diese Sachen, bin ich nur putzen gegangen. Also Kasse irgendwo machen ging nicht. Deutsch braucht man ja auch. Und die Konzentration braucht man auch. Also Führerschein war nicht gegeben, Fahrradfahren ist nicht gegeben. wegen der Konzentration. Also da hatte ich schon Einschränkungen, ja. Und die 40 Jahre putzen, muss ich ehrlich sagen, da habe ich mich nach vielen Jahren dann arrangiert und habe gedacht, okay, du kannst nichts anderes machen, dann bist du eben gut im Putzen. Ja, und da habe ich immer eine sehr gute Arbeitsstelle bekommen, wo auch das Putzen geachtet wurde.
Friederike Moos hat an die erste Zeit nach dem Sommer 1967 kaum Erinnerungen. Sie weiß nur noch, dass sie irgendwann das Labor für Gewebekultur verlassen hat und einen anderen Arbeitsplatz bei den Behring-Werken zugewiesen bekam.
Also ich habe noch über ein Jahr an dieser Stelle gearbeitet und weiß überhaupt gar nichts davon. Ich habe kein Bild von irgendeinem Kollegen oder einer Kollegin im Kopf, kein Bild von irgendeinem Arbeitsgang, was ich da gemacht habe, keine räumlichen Bilder. Also ich weiß überhaupt gar nichts. Und das finde ich schon sehr komisch. Ich habe natürlich die Entdeckung noch verfolgt, das habe ich ja auch in Marburg noch mitgekriegt und das war ja auch immer Pressethema und sowas. Aber wie ich weggegangen bin von Marburg, habe ich mich darum nicht mehr gekümmert. Ich wollte davon nichts mehr wissen. Ich habe da so einen Schlussstrich ziehen wollen über alles, über Marburg, über Behring-Werke, über alles.
Ihre Bewerbungen schickt sie in den Norden und den Süden Deutschlands, möglichst weit von Marburg entfernt, und nimmt direkt die erste Stelle am Hygieneinstitut der Freiburger Universität an. Nach ihrem Umzug hat Friederike Moos jahrzehntelang nicht mehr über die dramatischen Ereignisse im Sommer 1967 gesprochen. Doch irgendwann reift in ihr die Idee, sich mit den ehemaligen Kolleginnen und Kollegen zu treffen und ein Buch über ihre Begegnung mit dem Marburg-Virus zu schreiben. Die Recherche beginnt 2011 im Archiv der Behring-Werke.
Und dann ging eigentlich alles ganz schnell. Also die waren sehr freundlich, da konnte ich kommen. Die hatten mir schon alle Unterlagen hingelegt, habe ich mich verabredet. Und da habe ich in den Akten Namen gefunden, Adressen gefunden, habe ich alles gefunden. Das war eine Fundgrube, diese Ordner aus den Jahren 67, 68. Briefe von Betriebsverwaltung und Telefonate, die handschriftlich aufgeführt waren. Also ich bin tatsächlich in die Geschichte eingetaucht und es hat mich sehr berührt. Aber vielmehr hat mich berührt, wie ich mit den Betroffenen dann gesprochen habe. Tja, diese Tragik, die sie alle erzählt haben und diese unglaublichen Einzelheiten, die sie noch wussten. Also dass gerade zu der Zeit jemand die Kartoffeln gebracht hatte und ich kann das gar nicht erzählen. So richtige Einzelheiten noch im Kopf, wie die Situation war, das hat mich einfach unglaublich beeindruckt.
Vergessen werden Friederike Moos und Marga Söhnlein, die heute beide 69 Jahre alt und in Rente sind, den Sommer 1967 nie.
Ich weiß nicht genau, wie man das formuliert. Man kann schlecht sagen, ich bin stolz drauf oder so. Aber ich finde es schon sehr bedeutungsvoll, dass ich das miterlebt habe. Also mir ist auch diese ganze Tragweite dieser Geschichte wirklich immer klar gewesen. Das ist Medizingeschichte. Und dass ich da so mittendrin saß, finde ich, hat eine Bedeutung für mich.
Ich denke heute nach 50 Jahren noch dran. Vergessen habe ich es nie. Ich habe auch alle Berichte aufgehoben. Alles, was damit zu tun hatte, habe ich aufgehoben. Das wird immer was Besonderes sein, jedes Jahr im August. Und die 50 Jahre, muss ich sagen, sind total schnell vergangen. Das Einzige, was ich wirklich auch gelernt habe, das Leben zu nehmen, wie es ist. Also ich bin mit meinem Leben wirklich zufrieden. Auch mir macht es auch wirklich nichts aus, dass ich putzen gehen musste. Weil anderen geht es schlechter wie mir, sage ich immer.
Die Jagd nach dem Killer-Virus oder wie ein Erreger aus Afrika nach Marburg kam, von Claudia Heißenberg. Das Buch von Friederike Moos, In uns und um uns, meine Begegnung mit dem Marburg-Virus, ist im Mabuse Verlag erschienen und kostet 16,90 Euro.